HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen, ich grüße Sie. Im Juni 2019 wurde der damalige Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke von einem Rechtsextremen auf seiner Terrasse erschossen. Juristisch ist der Mord inzwischen aufgeklärt. Doch die politische Aufarbeitung läuft noch. Im Hessischen Landtag gibt es dazu einen Untersuchungsausschuss. Dieser soll unter anderem die Frage klären, ob der Mord hätte verhindert werden können, wenn die Sicherheitsbehörden anders agiert hätten. Am Donnerstag hatte der Ausschuss den ehemaligen Ministerpräsidenten Volker Bouffier und den amtierenden hessischen Innenminister Peter Beuth, beide CDU, als Zeugen geladen. Peter Beuth hat am Vormittag ausgesagt und Bouffier war am Nachmittag im Zeugenstand. Unser landespolitischer Korrespondent Timo Kurt hat das beobachtet und mein Kollege Dirk Wagner hat ihn zuerst gefragt, wie Volker Bouffiers Befragung abgelaufen ist.
Ja, also die Befragung von Bouffier, die ging schon ziemlich emotional los. Dem Ex-Ministerpräsident, dem war es nämlich sehr wichtig, nochmal klarzustellen, dass da ein ganz enger Freund vor 3,5 Jahren von einem Rechtsextremisten erschossen wurde. Bouffier und Lübcke, die kannten sich seit über 40 Jahren. Sie waren ähnlich alt und sie seien schon gemeinsam zu Veranstaltungen der Jungen Union ganz früher gegangen, bevor sie dann ebenfalls gemeinsam für die CDU in den Landtag eingezogen sind. Lübcke, das sei laut Bouffier ein großartiger Mensch gewesen, der für die Demokratie und für seine Überzeugungen leidenschaftlich gestritten habe. Und Bouffier sagte hier wörtlich, Walter mochte die Leute und die Leute mochten ihn. Insbesondere für seine Heimatregion Nordhessen hätte er immer alles gegeben, weshalb Bouffier ihn dann auch später zu seinem Regierungspräsidenten in Kassel gemacht hat.
Die große Frage in dem Ausschuss lautet ja, ob der Mord hätte verhindert werden können. Haben denn die beiden Zeugen, also Peter Beuth und Volker Bouffier, darauf eine Antwort gegeben heute?
Ja, sie haben sich zwar hier und da ein bisschen verklausuliert ausgedrückt, aber am Ende waren sie sich dann doch einig, der Mord hätte aus ihrer Sicht nicht von den Behörden verhindert werden können. Insbesondere Peter Beuth hat das heute deutlich gemacht. Dieser feige Mord war laut ihm nicht absehbar, denn Stefan Ernst, der spätere Täter, galt beim hessischen Verfassungsschutz als abgekühlt. So nennt man das, wenn ein Verdächtiger längere Zeit nicht mehr auffällig wurde. Und der Lübcke-Mörder, der habe vor dem Mord über mehrere Jahre keine Straftaten mehr begangen und stand laut Beuth auch nicht in Kontakt mit anderen rechtsextremen Organisationen, wie zum Beispiel dem NSU. Da hätte es einfach keine Anhaltspunkte für einen bevorstehenden Mord gegeben. Genauso hat das auch Volker Bouffier am Nachmittag dargestellt. Er ist ja Jurist und laut ihm könne ein Rechtsstaat wie Deutschland eben am Ende des Tages niemanden ohne konkreten Anlass dauerhaft und rund um die Uhr überwachen, auch wenn dieser Mensch eine rechtsextreme politische Einstellung habe.
Dennoch gab es ja immer viel Kritik. Haben die beiden denn heute irgendwelche Fehler eingeräumt?
Ja, nicht viele, aber ein paar Mal wurden sie dann doch selbstkritisch. Zum Beispiel Peter Beuth in Bezug auf die Aktensperrung von Stefan Ernst beim hessischen Verfassungsschutz im Jahre 2015. 4 Jahre vor dem Mord an Walter Lübcke wurde ja die Akte seines späteren Mörders bei dem Nachrichtendienst aussortiert. Der Mann galt ab da nicht mehr als gefährlich, weil es länger keine neuen Erkenntnisse über ihn gab. Ja, und das ist geschehen, obwohl er in den Jahren zuvor nachweislich auf mehreren rechtsextremen Veranstaltungen unterwegs war. Ja, und dieser voreilige Vorgang des Aussortierens, den hat Innenminister Peter Beuth heute erstmals auch als Fehler bezeichnet. Das hätte nicht passieren dürfen. Ja, und auch Volker Bouffier hat zumindest zwischen den Zeilen Versäumnisse eingeräumt. Insbesondere während seiner Zeit als Innenminister bis 2010 hatte der Kampf gegen Rechtsextremismus laut ihm nicht die höchste Priorität, sondern ein anderes Feld, nämlich der Kampf gegen islamistischen Terror. Er hat dann nochmal an den 11. September 2001 in New York erinnert und dass es während seiner Zeit als Innenminister vor allem darum gegangen sei, solche Anschläge in Deutschland zu verhindern. Das hätte bei den Sicherheitsbehörden viele Kräfte und viel Personal gebunden und die rechtsextreme Szene wurde während dieser Zeit zumindest nicht im selben Umfang beobachtet wie in späteren Jahren.
Sagt unser landespolitischer Korrespondent Timo Kurt im Gespräch mit Dirk Wagner zum Untersuchungsausschuss im Hessischen Landtag zum Mord an Walter Lübcke. Die Kasseler Firma Wintershall-Dea ist Deutschlands größter Öl- und Erdgasförderer und war dick im Geschäft mit Russland. Doch wegen des Ukraine-Kriegs hat das Unternehmen im vergangenen Jahr Verluste in Milliardenhöhe gemacht. Kann das Unternehmen ohne Russland weiter bestehen? Unsere Reporterin Vanessa Rella berichtet.
Viele Jahre lang hat Wintershall gute Geschäfte in Russland gemacht. Doch das Blatt hat sich gewendet. Eben diese geschäftlichen Verbindungen nach Russland sind dem Kasseler Öl- und Gaskonzern Wintershall Dea im vergangenen Jahr teuer zu stehen gekommen. Die hohen finanziellen Verluste gehen ganz klar zurück auf das Ende des Russlandgeschäfts, sagt Wintershall-Vorstandsvorsitzender Mario Mehren.
Wir haben letztes Jahr 7 Milliarden Euro Sonderabschreibungen gehabt. Wir haben einen Nachsteuerverlust von fast 5 Milliarden erzielt und wir haben die Hälfte unserer Produktionsbasis verloren. Das heißt, wir sind hart getroffen.
Lässt man das gescheiterte Russlandgeschäft aus den Bilanzen raus, so habe der Konzern im vergangenen Jahr einen Gewinn von 5,9 Milliarden gemacht, woran nicht zuletzt auch die Mehreinnahmen durch die deutlich gestiegenen Öl- und Gaspreise eine Rolle spielen. Das große Ziel von Wintershall für dieses Jahr, so schnell wie möglich das Russlandgeschäft vollständig beenden.
Ja, wir haben einen klaren Plan für unseren Rückzug aus Russland. Der fängt an damit, dass wir unsere Delegierten, Kolleginnen und Kollegen, die in Russland sind, nach Deutschland zurückholen. Für Wintershall Dea, um das ganz klar zu sagen, ist die Entscheidung final. Wir drehen uns nicht mehr um, wir ziehen uns aus Russland zurück und schließen damit auch dieses Kapitel unserer Unternehmensgeschichte.
Wie lange der Rückzug insgesamt dauern wird, ist noch völlig unklar. Denn die Kommunikation mit den russischen Kooperationspartnern, den Joint Ventures, ist laut Wintershall-Vorstandsvorsitzende Mario Mehren mittlerweile fast unmöglich.
In unseren Joint Ventures gibt es noch Kontakt auf der Arbeitsebene, weil diese Joint Ventures müssen ja sicher fortgeführt werden. Auf einer Management-Ebene gibt es schon seit Sommer letzten Jahres keinen Kontakt mehr.
Doch die Zukunft sehe für Wintershall ganz und gar nicht düster aus, sagt Mehren. Der Konzern sei gut aufgestellt, unter anderem auch, weil man bereits den Einstieg in die Wasserstoffbranche längst begangen habe und genau hier wolle man nun wachsen. Dazu und nach wie vor auch für die Öl- und Erdgasförderung habe Wintershall unter anderem Länder wie Mexiko, Algerien und Norwegen im Blick.
Das war ein Bericht von unserer Nordhessen-Reporterin Vanessa Reller. Es war eine furchtbare Tragödie. 3 Kinder ertranken in einem Feuerlöschteich in Neukirchen im Schwalm-Eder-Kreis. Das war 2016. Clemens Olbrich, damals Bürgermeister von Neukirchen, ist vor Jahren vom Amtsgericht Schwalmstadt zu einer Geldstrafe von 12.000 Euro auf Bewährung verurteilt worden, weil er, so das Gericht, den Teich nicht ausreichend hat absichern lassen. Gegen das Urteil haben Olbrich und die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt. Unser Reporter Marc Klug hat das Berufungsverfahren vor dem Marburger Landgericht verfolgt und wir haben ihn zunächst gefragt, wie es ausgefallen ist.
Das Landgericht Marburg macht Olbrich ebenfalls verantwortlich für dieses Unglück. Er muss sogar eine noch höhere Geldstrafe zahlen als beim letzten Mal. Diesmal sind es 14.400 Euro, die er aufgebrummt bekommt. Aber die Staatsanwaltschaft, die ja ebenfalls Berufung eingelegt hat, die forderte sogar noch eine höhere Strafe, nämlich ein Jahr Freiheitsstrafe auf Bewährung. Offenbar habe Olbrich so sehr seine Sorgfaltspflicht verletzt, dass die Staatsanwaltschaft gesagt hat, dass es fahrlässiger kaum noch gehen könnte.
Und wie haben die Richter ihre Entscheidung begründet?
Entscheidend war diesmal, dass es ein neues Beweismittel gibt, das im ersten Prozess noch gar nicht so eine große Rolle gespielt hat. Für den Berufungsprozess hat die Staatsanwaltschaft nämlich ein Schreiben von der Kommunalversammlung ausgegraben und entdeckt. Darin steht eine ganz klare Forderung nach einer Verkehrssicherung an dem Zaun, also dass Zäune aufgestellt werden oder andere Maßnahmen getroffen werden, weil an der Stelle ein hohes Haftungsrisiko besteht und es halt immer wieder passieren könnte, dass es halt zu einem Unglück kommt, zu dem es dann eben auch leider gekommen ist. Das Schreiben lag 2014, also 2 Jahre bevor die 3 Kinder in dem Teich gestorben sind, auf dem Schreibtisch im Rathaus vom Olbrich. Er hat in roter Schrift gekennzeichnet, dass er das zur Kenntnis genommen hat, dieses Schreiben, sagt aber, er habe es nicht gelesen und deswegen auch nicht gehandelt, weil er gar nicht mitbekommen hat, dass es dieses Schreiben überhaupt gibt. Er hat es an andere Mitarbeiter delegiert, aber das Gericht sagt, er hat das nicht richtig gemacht und vor allen Dingen nicht vernünftig und deswegen sei er auch verantwortlich dafür, dass dieses Schreiben erst nach dem ersten Prozess, also vor 3 Jahren, überhaupt erst aufgetaucht ist.
Wie hat denn Ex-Bürgermeister Olbrich das Urteil aufgenommen?
Ja, doch sehr enttäuscht und ernüchternd, denn auch beim Schlussplädoyer hat sein Verteidiger nochmal ganz offensiv einen Freispruch gefordert. Und die Argumentation da ist, dass er nicht alleine dafür verantwortlich gemacht werden sollte, weil eben auch andere Menschen in der Stadtverwaltung dieses Schreiben gesehen haben und ebenfalls nicht gehandelt haben. Und dass er selbst, ja, einfach ohne, dass es zu diesem Unglück kam, jetzt keinen Grund gehabt hätte, da was zu tun. Andererseits wirft ihm das Gericht und auch der Richter wirft ihm bei der Urteilsverkündung vor, dass es auch irgendwie ja zum allgemeinen Menschenverstand gehört, dass wenn man einen Teich hat, der mehr als 1,5 Meter tief ist, dass das schon ein Risiko für Kinder und andere Menschen, die sich selbst nicht schützen sind, ist und dass man den dann dementsprechend sichern sollte.
Sagt unser Reporter Marc Klug. Im Jahr 2016 ertranken in einem Teich in Neukirchen 3 Kinder. Nun hat das Marburger Landgericht den damaligen Bürgermeister in zweiter Instanz schuldig gesprochen.
HR Info.
Dass die städtischen Bühnen in Frankfurt abgerissen werden sollen, steht schon seit über 2 Jahren fest und beschäftigt die Stadtverordneten der Stadt Frankfurt. Wo und wie sie in Zukunft neu gebaut werden könnten, das verkündete jetzt die Kultur- und Wissenschaftsdezernentin Ina Hartwig und der Leiter der Stabsstelle Zukunft der städtischen Bühnen Matthias Hölzinger. Unser Reporter Jan Tussing berichtet.
Bauen oder nicht bauen, das ist keine Frage mehr. Seit Januar 2020 ist klar, die städtischen Bühnen in Frankfurt werden abgerissen. 15 Jahre lang wurde eine Sanierung geprüft. Zu teuer, zu riskant und wegen mangelnder Energieeffizienz auch zu unökologisch. So die Stadtverordnetenversammlung damals. 3 Neubauvarianten wurden seitdem verfolgt und geprüft, sagt Kulturdezernentin Ina Hartwig. Zusammen mit dem Leiter der Stabsstelle Zukunft der städtischen Bühnen, Matthias Hölzinger, stellte sie den Abschlussbericht heute vor.
Wir haben, wenn wir auf eigenem Grund und Boden bauen wollen, wofür ich sehr plädiere, 2 Möglichkeiten, dies zu tun. Einmal die Doppelanlage an gleichen Ort zu errichten oder eben die Oper am Willy-Brandt-Platz und schräg gegenüber in den Wallanlagen das Schauspiel. Das nennen wir die Spiegelvariante.
Die Spiegelvariante, die Kulturdezernentin nach Abwägung aller Vor- und Nachteile inzwischen bevorzugt.
Die hat Gestaltungsmöglichkeiten, hat viel Potenzial, wenn man sich mal anschaut, wie die beiden Bühnengebäude miteinander dialogisieren, dass hier auch ein neuer öffentlicher Raum entsteht, nördlich des Jüdischen Museums, eine neue Parksituation sozusagen, die auch immer zur Befriedung natürlich beiträgt.
Befriedung bedeutet für die Kulturdezernentin, eine Verbindung herzustellen zwischen dem Drogen-Hotspot Bahnhofsviertel und der Frankfurter Altstadt. Die 3. Variante, die Schaffung einer Kulturmeile entlang der Wallanlage mit einem Neubau der Oper an der neuen Mainzer Straße, komme für Ina Hartwig dagegen nicht mehr in Frage. Denn mit dem Neubau könnte dort frühestens 2028 begonnen werden, weil noch eine andere Baustelle besteht. Alle 3 Varianten wurden im nun vorliegenden Abschlussbericht eingehend geprüft. Neben der Ökonomie und der Funktionalität spielte vor allem die Ökologie eine große Rolle.
Ökologie spielt hier eine ganz, ganz große Rolle. Die Stadt Frankfurt hat sich das Klimaziel ja vorgegeben. Und natürlich muss das ein ökologisch nachhaltiger Bau werden, der begrünt wird, der möglichst wenig Energie braucht, der eben in dieser Stadt auch ökologisch quasi ein Vorzeigebau ist. Wir können hier Vorreiter sein in Frankfurt, als Kulturbau sozusagen auch gleichzeitig ökologisch nachhaltig zu sein.
Aber ökologisches Bauen kostet mehr. Gerade in jetzigen Krisenzeiten, sagt der Leiter der Stabsstelle Zukunft der städtischen Bühnen, Matthias Hölzinger. Er veranschlagt die Kosten für die neuen städtischen Bühnen inzwischen auf knapp 1,3 Milliarden Euro. Eine Preissteigerung um über 30%.
Über die Zukunft der städtischen Bühnen in Frankfurt hat unser Kulturreporter Jan Tussing berichtet. Und das war der Tag in Hessen mit Andreas Heigen. Und die Sendung finden Sie auch auf hrinforadio.de und in der ARD Audiothek.